Flausen. Da ist sie wieder, die neueste Ausgabe von Flausen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Ich bin Caroline Kallis und darf Sie und euch auch dieses Mal wieder durch jede Menge Quizfragen lotsen mit meinem Gast Leif Rand. An Leif Rand und seinen Roman kam man gar nicht vorbei in den letzten Jahren. Sei es als gefühlte Stimme einer Millenniumsgeneration, sei es als Author's Author, also als Autor, der von seinen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wird und auf den man sich in seiner Schublade auf, Popliteratur, Schublade zu, gerne bezieht. Wer ihn noch nicht kennt, dem sei ein kleiner Steckbrief hier vorangestellt, bevor es im Gespräch dann ans Eingemachte hinter der Biografie und diesseits und jenseits des Pops geht. Leif Rand wurde 1983 in Frankfurt am Main geboren und lebt im großen Berlin und im kleinen Maintal. Vier Romane sind bislang erschienen. Zuletzt Schimmernder Dunst über Kobe County und Allegro Pastel, der im Jahr 2020 zum Bestseller wurde und für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ausgezeichnet wurden seine Arbeiten zuletzt mit dem Mörike-Preis der Stadt Fellbach. Dieses Mal geht es in Flausen um den Song Life is Life von Opus, um verbrannte Pizzen beim Einschlafen vor MTV, um das eigene Analphabetentum beim Erstellen von Spotify-Playlists, um Deep Talks über Liebe, darüber, dass eigene Romane historisch werden können, um einen japanischen Stalker in Kyoto bei einem Treffen mit Emmanuel Carrère, um geschlossene scheinhermetische Welten, um die beeindruckende Gewalttätigkeit der deutschen Partybubble am Ballermann, um das Drehbuch eines Romans als Werbetext, um die Erzählerhaltung in SMS und E-Mails und um die Sehnsucht, das persönliche Erzählen unter Freunden verallgemeinerbar zu machen. Viel Freude beim Hören und Mitraten.
Hallo und herzlich willkommen. Leif Rand am Mikrofon am anderen Ende in Berlin. Hallo.
Hi.
Hi, Leif. Ich muss immer, wenn ich deinen Namen sage, entweder an Leif Kreinus denken von Wohnert und Quist oder an dass etwas live stattfindet. Wie geht's dir fällt mir gerade ein, wie geht's dir mit deinem Namen? Bist du heimisch in ihm?
Ja, ich bin zwangsläufig sehr heimisch. Aber natürlich auch mit bestimmten so Blitzassoziationen zu dem Namen irgendwie ein Leben lang konfrontiert worden. Also ich muss, wahrscheinlich hat mich sehr geprägt, dass es dieses Lied Life is Life, dieser Smash-Hit aus den 80er Jahren, der war, glaube ich, eigentlich in der Zeit meiner frühesten Jahre sehr groß. Und der lief dann auch im Fernseher oft und so, und ich fand es dann ganz gut, aber es war dann auch so, dass es dann, sagen wir mal, in ein Drittel der Fälle, wenn man deinen Namen gesagt hat, gegenüber irgendwie Mitschülerinnen oder so, dann wurde dieses Lied angestimmt. Und das ist dann irgendwann gab es dann diese Meta-Version davon, oh, das hast du bestimmt schon oft gehört. Und dann so, ja, aber es ist dann auch, das sind ja so Dinge wie, da gewöhnt man sich dran und ich mag den Namen an sich gerne. Also ich habe auch selbst, es gab auch so eine Zeit, gibt dann immer so, man weiß immer die anderen, die auch so heißen. Das würde man ja bei Max nie sich überlegen, weil ich kenne irgendwie in meinem Freundeskreis sind irgendwie 8 Max oder so. Und live habe ich jetzt, sind mir irgendwie in meinem Leben so 3 oder 4 begegnet. Oder so, gab mal so einen Typ, Leif Sundermann, der hat immer über Eintracht Frankfurt in der Bildzeitung geschrieben in den 90er Jahren. Das ist mir so begegnet zum Beispiel. Dann gab es einen Skateboard-Profi aus Hamburg, Leif Drasch, mit AI geschrieben. Und das waren lange Zeit die einzigen Lives, von denen ich so wusste. Mhm. Ich glaube, es gibt aber, glaube ich, auch so einen schwedischen Krimi-Autoren.
Ah, okay.
Und irgendwann hatte ich mal so, auch irgendwie mit Anfang 20, habe ich so ein bisschen Mini-Flirt mit einer Schwedin in Berlin gehabt, die hieß Julia, und die hat dann haben wir beide unsere Namen gegenseitig so abgewertet, weil Julia hieß irgendwie in meiner Generation so jede zweite Frau. und Leif war halt so ein Name, da meinte sie, ja, heißen halt so 55-jährige Schweden, die so, also so einen relativ dicken Bauch haben und in ihrer Kernfamilie im Vorort wohnen. Also so ein bisschen so wie Klaus oder so. Und haben wir nicht gepunktet. Es lief auch nicht lang.
Gut, dann lass uns doch mal zur allerersten Quizfrage kommen. Und zwar habe ich herausgesucht ein Zitat. Es ist ein relativ kurzes, es ist tatsächlich nur ein Satz. Und an dir ist es nun zu entscheiden, ob das aus dem Film ist Reality Bites. Auf Deutsch hieß das Voll das Leben. Mhm. 1994 ist das herausgekommen und vielleicht kennt es der ein oder andere noch diesen Film mit Winona Ryder, Ethan Hawke und Ben Stiller tatsächlich. Oder aber ist das Zitat aus dem ja gerade erschienenen Buch von Emmanuel Carrère, dieser Langessay, sehr autobiografisch mit dem Titel Yoga, den Claudia Hamme übersetzt hat. Also, das ist der Satz. Das Leben ist nur ein zufälliges Zusammenstoßen von echten Tragödien und eine Reihe knapp gescheiterter Ausbrüche.
Also beide Kunstprodukte dieses Jahr rezipiert, so Reality Bites, tatsächlich zum ersten Mal gesehen im Januar. Und also es war irgendwie eine Freundin, die auch auf den Kanaren war, die hat von dem Film irgendwann erzählt und dass er sie damals, als sie so 12 war oder so voll geprägt hat, im Sinne von, ich will auch so werden wie die, also wie diese etwas verlorenen Anfang 20-jährigen New Yorker Slacker, die so ein bisschen wahrscheinlich auch idealisiert dargestellt worden waren. Und dann haben wir den Film geschaut und ich immer dachte, okay, mal gucken, wie der gealtert ist. Aber der hatte schon noch so, hat schon Spaß gemacht, auch gerade jetzt wahrscheinlich mit diesen 20, mit diesen, wir lesen ja dann 30 Jahre Zeit her, also fast.
Ja, Wahnsinn.
Genau so. Also so MTV-Generation irgendwie. Und es hat schon Spaß gemacht, den Film zu schauen. Es war wie so, okay, so eine Zeitreise, eine Zeit, die man halt nicht selbst erlebt hat. Und dem Manuel Carrère bin ich jetzt auf Seite 206. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch 136 Seiten vor mir. Irgendwie bin ich ein bisschen, am Anfang ging es so voll schnell. Ich habe auch so diesen Wellness-Teil. Die erste Hälfte ist ja so recht gut gelaunt, geht um das Meditationscamp und dass er es eigentlich drauf einlässt und auch über die Theoretisierung von Yoga und Schreiben und Lebenspraxis. Und dann wird es düster mit seinen schweren Depressionen. Das hat sich tatsächlich für mich dann das Lesen entschleunigt. Aber es hat vielleicht auch immer äußere Gründe, gar nicht so sehr vom Text. Ich tippe Carrère.
Tatsächlich Reality Bites.
Ah, lol.
Haha.
Ja, ja.
Genau, aber das ist natürlich immer das Gemeine an mir, dass ich natürlich schon schaue, was passt
klar
zusammen.
Nee,
wo kann ich die aufs Glatteis führen?
Also irgendwie, natürlich war der erste Impuls zu sagen Reality Bites vorhin und dann dachte ich aber eigentlich diese Art von pathetische Grundaussage, bei Carrère wäre noch ein Dreh drin gewesen. Aber ich dachte auch die Ungenauigkeit von Ausbrüchen, aber ich dachte die Ausbrüche, weil Carrère hat ja dann erzählt von den 10 vergleichsweise glücklichen Jahren, die dann enden auf einen Schlag in dem Erzählraum. Und dann hätte das eigentlich natürlich inhaltlich gepasst, aber es wäre eben präziser formuliert gewesen. My bad.
Ja. Nein, um Gottes Willen. Aber ich fand es spannend, dass du auch Reality Bites genannt hast. Also zum einen tatsächlich auch dieser Titel im Englischen ist ja einfach irgendwie auch wahnsinnig schön, ne? Irgendwie so Splitter aus der Realität. Und dann finde ich ja auch spannend, wie der Film gemacht ist in so einer doppelten Fiktionslage. Also ne, wir verfolgen Winona Ryder als Hauptfigur, die quasi einen Dokumentationsfilm über ihre Freunde macht. Und dieser Dokumentationsfilm wird dann immer so eingewoben. Und so ist irgendwie die Fiktion der Fiktion mit der Fiktion. Also gleichzeitig mit einem Spielfilm. Aber gleichzeitig ist natürlich auch dieser dokumentarische Teil Fiktion. Das fand ich irgendwie in dieser Machart total interessant.
Auf jeden Fall, ja. Es hatte so diesen, dieses Moment von Kommerzialisierung. Also so diese, sie sucht den authentischen Ausdruck über ihren, also so über das, was sie gerade erlebt, so wie im Freundeskreis sich Leute so durchhangeln mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs und das ist dann für alle schon voll schwer, irgendwie Geld zu verdienen. Da sind einige scheinbar systemkritisch, da ihr Hauptcrush oder ihr bester Freund so. Und die werden alle so durch Interviews ausgestellt und dann wird also die kommerzielle Variante davon dann geschnitten. Und das ist ganz gut in dem Film, die ist dann gar nicht so ganz katastrophal, aber es ist total spürbar, und damit kann man sich natürlich wahnsinnig gut identifizieren, so als jemand, der selbst irgendwas im Bereich semi-biografische Kunst irgendwie gemacht hat jemals. Diese Angst, so, okay, wenn dann jetzt ein Verlag reinredet oder wenn jetzt eine Produktionsfirma dann versucht, das so richtig in den Film zu gießen und dann Und es kippt dann anhand von Details. Und das passiert in dem Film halt dann auch mit ihrer Arbeit.
Mhm.
Und auch dann vor allem die Vorstellung, was war denn was war Mitte der 90er Jahre dann so der kommerzielle Take auf Jugendkultur oder so. Und es wird dann auch verhandelt und diese, wie heißt der nochmal, Ben Stiller? Ben Stiller hat es ja geschrieben, genau, der spielt ja selbst dann die unattraktive Figur, die aber dann jetzt aus jetziger Sicht oder auch aus dem etwas oder auch etwas älter als die Hauptprotagonisten sein, dachte ich dann fast, okay, irgendwie ist er aber auch ein ganz, also so ein glaubwürdiger, netter Typ, während dieser prätentiöse Anfang 20-jährige Philosoph halt auch so ein Duschberg ist. Also man denkt dann so, ja, okay, der wird dann in 5 Jahren ist er dann ganz unerträglich. Ist eigentlich wie so auch so ein Typus von so narzisstischer, heterosexueller Männlichkeit, die dann so kippen muss irgendwann auch. Es sei denn, er wird dann irgendwie wirklich Künstler. Aber das traut man ihm irgendwie auch nicht so richtig zu, diesem Typ. Und er ist aber dann die total romantisierte Figur. Das fand ich auch, das halt macht auch Spaß irgendwie in dem Film. Weil das wiederum plausibel ist für dieses Alter auch. Also sozusagen hat dann auch so, die Freundin meinte dann auch, das war, wie oft war sie in solche Typen verknallt, irgendwie bis sie 26 war. Mhm. Und die sind alle abgekackt.
So ungefähr. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass du ja tatsächlich von Anfang auch immer auch gesagt hast, eigentlich ist es gar nicht so sehr die Literatur, die dich selbst, ne, also ich sag mal, geprägt hat oder die dich inspiriert auch heute noch, sondern tatsächlich eher Filme und Serien. Was würdest du sagen, was ist das, was du dir da irgendwie nimmst, was du dir da rausziehst? Also was ist das, was dich da, wo du dir eher was herziehst für das, was du tust?
Ich muss vielleicht sogar ein bisschen so ein bisschen korrigieren, weil so das Format der Serie hat mich eigentlich klar als Jugendlicher, so also lange bevor dieser HBO und Streaming-Revolution, da habe ich natürlich auch irgendwie dann so Akte X und sowas geschaut, also rein so altersspezifisch oder halt auch so Vorabendserien mit meinen Eltern und so ein Kram. Also ich habe als Kind sehr viel ferngesehen, also auch nichts Ungewöhnliches, glaube ich, Videospiele und Fernsehen. Musikvideos hatten gar nicht so eine große prägende Funktion. Die waren dann, es gab so eine kurze Phase, so glaube ich, so zwischen 18 und 20, als es noch MTV gab. Und ich das dann manchmal abends, als ich nach Hause kam, nochmal so angemacht habe. Und währenddessen sind irgendwie Pizzen im Ofen verbrannt, weil ich dann eingeschlafen bin oder so. So in so Situationen, so MTV-Momente. Und generell, also so, ich glaube, ich bin generell irgendwie nicht so ein, kein Experte in irgendeinem Bereich so richtig tatsächlich. Ich habe irgendwie so, ich kenne mich ein bisschen mit Filmen aus, ich höre auch gern verschiedene Musik, aber ich bin auch dann, immer wenn ich vergleiche mit Leuten aus dem Bekanntenkreis, die dann auch so im Bereich elektronische Musik irgendwie dann jeden DJ kennen und alle möglichen Labels und dann die Historie davon und mein Gott, ich beschäftige mich theoretisch auch seit 18 Jahren oder so damit, aber auch nicht, aber ich kenne mich trotzdem nicht aus oder jetzt auch, wenn ich dann denke, dass ich so, ich mache jetzt immer so, momentan mache ich so Playlisten auch für meine Freundin so zum Joggen oder so Sachen, damit ich mir selbst irgendwie auch so wie so zwinge, neue Musik zu sammeln. Und das macht mir auch voll viel Spaß, diese Playlisten zu bauen. Aber könnte ich dann die Namen nennen, der Titel und der Act? Nein, das ist alles so Spotify-algorithmischer zusammengesammeltes Zeug und dann gefällt mir was und ich packe es in die Playlist und ich weiß noch nicht mal, wie das Zeug heißt. Das ist teilweise so, denkt man, okay, ich bin auch so wie so, das hat schon so was Analphabetisches. Also so, und führe dann aber schon zumindest eine Liste mit den Filmen, die ich schaue in den letzten Jahren. Also wenn ich ins Kino gehe oder jetzt auch, bin dann dazu übergegangen, auch Filme aufzuschreiben, die ich jetzt dann Anfang des Jahres, als ich auf den Kanaren war, geschaut habe. Also da konnte man nicht ins Kino, um zumindest so, zu wissen, was hat man eigentlich geguckt. Gut, auf die Frage zurückzukommen, weshalb Filme, ich meine, Filme, Serien, Bewegtbild, ich glaube, das hört auch gar nicht auf. Es ist dann auch mit, Popmusik oder generell Musik und bildender Kunst eventuell auch, wobei ich da nicht wirklich, genau, bei bildender Kunst verhält es sich vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit Theater. Ich setze mich dem öfter aus, aber ich bin ganz, ganz selten begeistert. Also Oder es macht ganz selten etwas mit mir, wo ich denke, okay, jetzt bin ich, davon werde ich jetzt Fan, sozusagen. Also das ist so bei, das passiert schon bei Filmen, ist das in den letzten 10 Jahren am häufigsten passiert, dass ich gesagt habe, wow, das hat mir jetzt so gut gefallen, ich will das jetzt wieder gucken und richtig verstehen und nochmal gucken und dann wie so ein Mini-Fetisch dafür entwickeln. Das habe ich eigentlich am ehesten ist mit Filmen so gegangen. Bei der Literatur hängt es wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es so, es ist immer so nah am, es ist dann irgendwie ein Buch konzentriert lesen, ist so ein bisschen nah an der Arbeit, die ich mache. Das ist so, das dann total loszulösen. Also wenn mir ein Buch wirklich gut gefällt, habe ich oft den Effekt, wow, ich habe Lust zu schreiben. Das ist dann immer ein totales Kompliment wahrscheinlich für den Text. Ich sage, okay, wow, mir macht den Rhythmus, die kommen auf eigene Satzideen und die habe ich Lust aufzuschreiben. Das ist so, und das führt dann aber auch dazu, dass ich dann von den Büchern weggehe und dann und an den Computer gehe und tippe. Und dass ich mich dann so völlig auf ein Buch für Stunden einlasse und darin verliere, das ist, passiert mir halt einfach doch wirklich selten. Auch jetzt bei dem Emmanuel Carrère, den ich auch vorgeschlagen habe, weil ich wie so ziemlich positiv geflasht war von dem Lesetempo, das ich habe und auch von dem, dass mich das alles interessiert hat, Satz für Satz, zumindest auf den ersten 150 Seiten. Und wirklich dann dachte, es ging auch um ein Geburtstagsgeschenk für meinen Cousin, also in Maintal in einem Buchladen und habe dann, wir haben mit meiner Mom war ich unterwegs und wir haben dann mehrere Bücher gekauft, unter anderem noch den Carrère und dann war auch das neue Buch von Andreas Stichmann, Leben in Pyongyang. Ich habe dann beides auch gelesen, fand beides wirklich gut so und habe dann immer abgewägt, okay, gefällt meinem Cousin Max? Natürlich heißt er Max. Gefällt ihm jetzt eher wie so viele andere. Aber ganz ähnlich wie der Name Julia, auch ein Name, der nie stört auch. Also zu sagen, man ist nicht genervt, wenn jemand Max heißt. Ich finde den Namen halt immer noch so ganz. Ich mag die ja auch alle, die vielen Maxes in meinem Umfeld.
Ja, der Name ist keck. Also man hat Grundsympathie, finde ich.
Ja, irgendwie ja, genau. Das gibt nicht, auch wenn man irgendwie 27 Mal den trifft. Und dann war halt immer diese, dann habe ich relativ für meine Verhältnisse viel gelesen, abwechselnd, den Stichmann und den Carrère und habe dann irgendwann gedacht, ach eigentlich, diese Eigentlichkeit von dem Carrère-Buch, die ist jetzt für meinen Cousin, der auch, der hat irgendwie 2 Kinder, der hat einen Hund, der hat ein zeitaufwendiges Hobby und ist Lehrer und der kommt auch super wenig zum Lesen. Und dann dachte ich aber dann so ein Buch über so ganz eigentliche Themen und über Meditation und was so sehr reflektiert auch ist, das müsste ihn eigentlich voll mitnehmen. Auch wenn er, glaube ich, auch Stichmann schon mal gelesen hat, auch mag. Also ist auch, also würde ich auch, würde das Buch von Andi auch Andreas Stichmann auch voll empfehlen. Dachte ich trotzdem, nee, eigentlich ist dann doch das Carrère reißt dann doch dann auf einer emotionalen Ebene mehr rein. Und bin jetzt aber noch dran, während Stichmann längst durch ist. Aber klar, das ist auch viel kürzer.
Vielleicht, wenn wir nochmal den Bogen zum Ausgangszitat von Reality Bites schlagen. Und der Film ist ja auch eine Liebesgeschichte. Und da würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen hin auch zu deinem Roman, weil Allegro Pastel ja ne, ganz, ganz ausdrücklich ein Liebesroman ist. Aber tatsächlich, ich auch finde, in allen anderen Romanen sind eigentlich immer Liebesgeschichten und Reflexionen über Liebe. Eines der vielen Themen, die damit drin schwingen. Und deswegen wäre meine Frage an dich, würdest du sagen, also Liebe ist nie auserzählt oder das Suchen nach Liebe ist nie auserzählt?
Ich glaube, dass das ich glaube, es ist nie auserzählt in dem Sinne, dass sich doch Leute immer auch dafür interessieren, also inklusive ich. Oder auch, wenn man überlegt, über was reden denn, über welche Themen finden denn sogenannte Deep Talks statt? In Freundeskreisen unter besten Freundinnen oder unter Freunden, die irgendwie später am Abend dann doch über ihre Beziehungen reden oder so, ist dann, genau, also ist ja dann schon dahin gesagt, dass das, glaube ich, als natürlich für in den allermeisten Biografien eine zentrale Rolle spielt. Also Leute heiraten, Leute trennen sich, Leute führen längere Beziehungen oder führen ständig neue Beziehungen und einige führen halt auch keine Beziehungen. Das ist ja auch so wie, das ist dann so ein bisschen tabuisiert. So. Mhm. Insofern ist das, ich glaube, das ist nie auserzählt, auch weil das ja auch, weil das, glaube ich, auch in Bewegung ist. Also Beziehungsmodelle ändern, können sich vor- und zurückentwickeln. Ich habe jetzt gerade den letzten Wochen beschreibe ich dann an dem Drehbuch zu einer möglichen Verfilmung von Allegro Pastel und da natürlich dann auch so Dialoge über dieses Thema auch genau, also wo dann Tanja und Jerome, die beiden Hauptfiguren, auch Gespräche führen, die jetzt nicht im Buch sind, weil im Buch sind auch nicht so viele Gespräche aufgeschrieben. Und ich denke, da kann man auch, und dann spielt das natürlich jetzt bei der Arbeit in dem Drehbuch so eine Rolle, dass das jetzt viel stärker natürlich einfach ein historischer Stoff ist. Das war mir schon beim Schreiben damals, ich habe das ja 2018, 2019 geschrieben, wenn auch die Geschichte, also zu dem Zeitpunkt spielt auch der Roman. Und dachte schon, okay, das wird halt, wenn das 2020 erscheint, das ist zwangsläufig schon historisch. Außerdem ist es jetzt auch so natürlich man blendet viel aus, was mit dieser Zeit auch assoziiert ist. Also das sind sozusagen zwei Figuren, die keinen Twitter haben und die auch, die sich möglichst nicht mit dem Stress der Gegenwart beschäftigen, sondern eher mit den schönen Bildern davon und sich halt selbst schützen auch vor zu viel Unruhe oder zu vielen negativen Dingen. Mhm. Insofern ist es alles schon noch so, wie so ein Filter drauf. Und das ist natürlich auch dann die Grundkonzeption im Film, dass es eine pastellfarbene Erinnerung ist an eine Zeit, die man auch natürlich als ganz düster empfunden haben mag. Aber ich persönlich habe irgendwie 2018 und 2019 auch so als so wie eine sonnige Pause von akuten Gefahrenmomenten erlebt einfach. Also vielleicht ist es auch wirklich eine sehr spezifisch biografische Momentaufnahme gewesen. Und wenn man jetzt dann daran zurückdenkt, okay, es ist diese Zeit, also mindestens vor der Corona-Pandemie und klar noch in dem, und es gab dann Fridays for Future ging gerade los. Das war so am Horizont, aber es war wie auch, kann man ja auch positiv sehen, okay, wow, die nächste Jugend engagiert sich für die Zukunft des Planeten. Das ist ja auch eher etwas, was es nicht als akute Krise sich anfühlt. Und wenn man jetzt sagt, man und das ist auch die Idee für den Film, das einfach definitiv da zu verorten. Und jetzt vergehen halt die Jahre und dann ist aber auch sowas wie, wenn dann auch so Diskurse über Liebe und offene Beziehungen oder über sexpositive Partys und all das, ist dann diese Diskurse sind ja dann auch 2018 an einem anderen Punkt als 2022 und dann ist es so ein bisschen sich reinfühlen wieder. Wie hat man wohl damals darüber gesprochen? Und dann ist eigentlich auch erfreulich, wenn man gerade bei was diese Themen angeht, so merkt, okay, es hat sich jetzt schon, da haben sich schon Dinge normalisiert, die damals irgendwie noch so thematisierbar waren. Oder über die man noch so sich wundern hätte können, vielleicht. Und das ist dann auch so ein, ja, so wie so ein Bewusstwerden. Ja, schau, es ist ja nicht, es wird ja eigentlich alles immer nur schlechter. Also sozusagen, klar, gewaltige Krisen sind aufgekommen, hinzugekommen, aber jetzt im Öffnen für Queerness oder so, oder Normalisierung von Queer-Identitäten, hat es einen Fortschritt gegeben, würde ich sagen, zwischen 2018 und 2022, zumindest jetzt in so einer Berlin-Bubble oder so. Aber immerhin.
Ja. Was ich an deinem Roman und auch gerade in diesem Thema mit der Liebe irgendwie so wahnsinnig schätze, und auf die Krisen kommen wir vielleicht später nochmal zurück, sind diese genauen Beobachtungen, die du an Menschen machst, also und gleichzeitig auch diese, wie du auch gerade gesagt hast, Reflexionsebene, ne, die du immer wieder einziehst. Also es ist quasi nie etwas absolut gesetzt, sondern diese Reflexionsebene wird immer mitgedacht und mitgeschrieben, so, ne? Und das finde ich macht irgendwie für mich auch so ein bisschen diesen Coolness-Faktor der Romane aus, weil sie sich immer selber nochmal mitdenken und einfach sehr, sehr genau beobachtet sind. Und deswegen konnte ich mir auch total gut vorstellen, dass du Emmanuel Carrère total gerne liest, weil er auch immer wieder diese Reflexionsebene mitdenkt, also sich selber quasi beim Denken beobachtet und immer wieder auch neu definiert, ne, was jetzt bei ihm Meditation ist, ne? Also er definiert das immer wieder, was kann das eigentlich sein und wie sind wir quasi selber Zeuge von dem, was in uns passiert. Und
ja, absolut. Das ist so, man könnte sagen, das ist so thematisch ein totales Match, aber das ist dann ja oft auch, das könnte ja oft auch genau das Gegenteil bedeuten. Also dass man manchmal werden einem ja auch irgendwie so dann Texte vorgestellt oder hey, das müsste dir voll gefallen, weil das ist so ähnlich und das ist ja dann manchmal dann oft genau nicht der Fall. Du willst ja nicht, also zumindest ich will nicht unbedingt dann immer das so dieses Wiederfinden, oh, das ist ja ein ganz ähnlicher Stil, wie ich ihn auch benutze, man will eher was lesen, was dann vielleicht anders anregt. Mhm. Und dann ist es bei Carrère eigentlich, obwohl es so natürlich so thematisch so viele Überschneidungen hat und auch vom Herangehen, also diese Schleifen, so von eigentlich, aber ich würde sagen, es ist bei Carrère schon alles sehr fast ins Pathetische gehend eigentlich so, aber das ist vielleicht dann der springende Unterschied, das ist so diese Distanzierung, es hat dann so dieses Entwaffnende, dass er so entwaffnet sonst, so über sich selbst sich auch urteilt und dann das sozusagen, klar, das ist eine ganz eitle Geste, aber die wird dann sofort als eitle Geste benannt und da wird über die Eitelkeit nachgedacht und über das Gutmenschliche. Insofern ist es sehr eigentlich. Was bei meinen Texten, glaube ich, nochmal, da ist noch was dazwischen. Oder zumindest noch, wer weiß, vielleicht ändert sich das auch in Zukunft, aber es ist so. Aber natürlich ist es tatsächlich, sind es dann sehr ähnliche Thematiken, wobei er natürlich jetzt, also ich habe das ja irgendwie, die Jérôme-Figur in Le Gros Pastel versucht sich an der Meditation, aber merkt selbst, dass sie es eigentlich, dass sie nicht damit weit kommt. Das ist eher so eine, ist dann eh schon so eine relativ in dem Bewusstsein eines Schauspiels vor sich selbst macht er das. Und Carrère nimmt das macht das ja auch schon seit Jahrzehnten. Das ist ja einfach auch, der Mann ist ja auch einfach knapp 20 Jahre älter, glaube ich. Oder ich glaube, ich sage 64 oder so. Und dann ist es auch wie, okay, es ist halt einfach, ich denke, der kennt sich halt auch wirklich viel besser damit aus. Also sagen, ist jemand, der sich damit auskennt, und dann interessiert mich das auch, wenn mich das Thema interessiert. So ganz, ganz basal. Ich habe ihn mal, das ist auch so eine Mini-Anekdote, die ich war mit meinem guten Freund Jakob Nolte, weil wir hatten gemeinsam ein Japan-Stipendium im Jahr 2016, also auch schon eine Ecke her. Und dann ist irgendwann Emmanuel Carrère bei einem Institut, im Goethe-Institut, wo wir waren. Und ich kannte den gar nicht. Und der wurde uns so vorgestellt, hier französischer Schriftsteller von dem Leiter des Goethe-Instituts. Und wir waren gerade, und das war wie so ein kleiner Empfang irgendwie in dem Haus, in der Wohnung von dem super netten Markus Wernhardt, der damals der Leiter des Goethe-Instituts war, in Kyoto. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt so ein bisschen eine Sorge, Jakob und ich, weil im Endeffekt muss man sagen, einen ziemlich einsamen, jungen, japanischen Mann auf der Straße getroffen. Und wir waren immer so sehr darauf, also hatten uns ja danach gesehen, doch ein bisschen Kontakte zu knüpfen, was schwierig war, wegen, klar, vor allem der Sprachbarriere, weil oft gerade die jüngeren Leute nicht so viel Englisch sprechen. Oder Sprachen, und dann hat der hat uns dann so bizarrerweise zu sich nach Hause eingeladen, was in Japan ja eigentlich was sehr Seltenes ist. Und dann haben wir da so ganz merkwürdige Spiele, so Computerspiele gespielt und dann hat dieser Typ, hat sich dann als, naja, man konnte schon als Stalker das sehen, der saß dann immer vor dem Goethe-Institut rum und hat so mit Google Translate uns Nachrichten geschickt und wollte sich ständig verabreden und so, und irgendwann wurde es halt ein bisschen unheimlich auch. Wir waren halt unter dem Eindruck dieses Stalkers, und ich habe Emmanuel Carrère getroffen und dann haben wir so Mini-Smalltalk gehabt, aber ich weiß gar nicht, keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich glaube quasi nichts. Und ich erzählte dann extrem ausführlich die Geschichte des Stalkers. Und ich wusste das auch gar nicht mehr. Nur Jakob hat dann so Jahre später gedacht, so, oh Gott, das war so peinlich, du kommst bestimmt in dem nächsten Buch vor, so der bescheuerte Deutsche, der viel zu lang diese semi-interessante Geschichte über den Stalker erzählt. Und er meinte dann so, Und ich bin jetzt auch erleichtert, dass es in Yoga nicht vorkommt, weil das wäre der Zeitraum gewesen. Ich glaube, er hatte tatsächlich wichtigere Themen. So.
War nur so, das war so, vielleicht kommt es in den letzten 100 Seiten, du.
Ja, genau. Der unerträgliche German Author Guy. Das ist eine ganz langweilige Geschichte.
No way. Sehr schön. Wir kommen jetzt einfach mal Cut zum zweiten Quiz-Zitat. Mhm. Und ich bin gespannt. Du kannst jetzt entscheiden, ist das folgende Zitat aus der französischen Serie En Therapie, das ja ne, vor allem in der ersten Staffel eigentlich eher so ein Kammerspiel ist, ne? Nämlich immer in dem ja, ne, Behandlungszimmer, Sitzungszimmer eines Psychotherapeuten stattfindet, oder aber ist das von Karl Lagerfeld im Interview mit André Müller, einem sehr ja bekannten Interviewpartner, der auch mit Dolly Buster und wem auch immer Interviews geführt hat. Und hier ist es, wäre es mit Karl Lagerfeld. Aha. Also das Zitat geht so. Ich bin Egoist. Ich will nicht mein Opfer sein und auch nicht das Opfer anderer Leute. Ich bin mein Anfang und mein Ende und was ich erreichen möchte, bestimme ich selbst. Das Glück ist eine Frage des Willens. Ich bin das Ergebnis dessen, was ich mir ausgemalt und vorgestellt habe, was ich gewollt habe und was ich beschlossen habe zu sein.
Also wenn man jetzt auf die Therapie-Serie denkt, die ich vor einem Jahr ungefähr geschaut habe und wirklich sehr angetan hatte, also wirklich selten mit so viel, also so wie so konzentrierte Aufmerksamkeit zu einer Serie gefolgt. Obwohl es in der deutschen Synchronfassung, also mein Französisch ist also kaum vorhanden. Und dann gab es das irgendwie so in der deutschen Synchronfassung, dachte, aber das ist tatsächlich auch, man mochte dann noch so diese Synchronstimmen gerne. Wenn es aus der Serie wäre, dann sehe ich eigentlich nur den Polizisten. Der könnte das gesagt haben, sonst passt es schon gut zu Karl Lagerfeld. Also ich tippe, dass das aus dem anderen Müller-Interview ist.
Richtig, das stimmt genau. Sehr gut, genau, es ist aus dem Interview.
Da können wir vielleicht auch eine Empfehlung abgeben, aber die auch, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch, das habe ich manchmal verschenkt, dieses Buch, André Müller, die sind ja wirklich eine verdammte Krähe. Letzte Gespräche und Begegnungen mit einem Vorwort von Elfriede Jelinek. Über welchen Zeitraum die Interviews gesammelt wurden, ich glaube so knapp 20 Jahre. Sagen wir von Dolly Buster über Toni Schumacher bis Michael Ulbeck und immer so sehr spürbar, dass der Interviewer selbst die Welt relativ düster sieht. Fast, es geht immer um die Frage, also André Müller schafft es in jedes längere Gespräch, die Frage, hatten Sie schon einmal Selbstmordgedanken? Irgendwie einzupflegen. Das hat dann wirklich natürlich die Gespräche eine ziemliche Spannung. Und ich lese eigentlich, ich glaube, ich lese generell gerne Interviews und diese sind sehr gut.
Karl Lagerfeld sagt ja in diesem Zitat, das Glück ist eine Frage des Willens. Und ich finde diese beiden großen Begriffe Glück und auch Spaß, es sind auch so zwei Leitsterne in deinem Roman. Also alle Protagonisten suchen nach Glück oder tatsächlich im Roman Planet Magnon, das eine Zukunftsvision ist, hat man das Gefühl, es ist vielleicht schon eine Art Glückseligkeit entstanden. Zu Planet Magnum gibt es ja auch diesen Essay von dir, den ich ja total gerne mag, Post-Pragmatic Joy, in dem du dich darüber eben auseinandersetzt. Was ist eigentlich das Glücksversprechen und worin besteht Spaß? Und auf der anderen Seite, und das ging mir jetzt auch so, als ich las und natürlich auch wiederum die Folie von heute vor Augen hat, dass ich dachte, wie geht's dir heute, ne, mit dieser Auseinandersetzung von Glück und Spaß und auch so einer einer Hoffnung der Zukunft gegenüber, jetzt wo irgendwie die Zukunft in die Gegenwart so brutal eingedrungen ist, hat sich das für dich verändert, verschoben oder sagst du immer noch, wir alle suchen eigentlich nach dem Glück und können das Glück, wie jetzt bei Karl Lagerfeld, von innen heraus, aus Frage eines Willens, generieren? Die große Frage, live. Ja. Jetzt habe ich mir hier ein. Jetzt habe ich aber was. Die große, große Frage an dich.
Hast du vorgelegt, auf jeden Fall. Ja, es sind, glaube ich, viele Themen. Was man vielleicht, kann man es ein bisschen ordnen. Also damals, ich habe so eine Essay geschrieben. Da ging es aber eher um die Frage, also so ein poetologisches Essay, warum schreibt man, wie man schreibt oder was will man eigentlich damit? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, aufgrund, also mit dieser Begrifflichkeit, Post-Pragmatic Joy, die mir aus vielen Gründen gut gefiel und die auch in Planet Magnum dann eine Rolle spielt. So als in Planet Magnum ist es so eine ganz konkrete, so eine Summe von Praktiken in allen Lebensbereichen, von wie man spricht, wie man sich pflegt und wie man seine Beziehungen führt, bis hin zu irgendwelchen, so spirituelle Übungen. Es ist dann so die pragmatische Anwendung. Und ich fragte mich der andere Begriff von das postpragmatische Schreiben eventuell im Sinne von, es sind schon eigentliche wahre Sätze, die man aber dann im Kontext ihrer Reihung irgendwie auch nur absurd finden kann. Also eigentlich dieses sich so leicht befremdlich wundern über die eigene Realität und die dann ausstellen und sozusagen auch zur Bewertung freigeben. Sind ja häufig auch, also ich glaube dann so, und ich fand dann die eine Beobachtung, eine Gedanke dann zu den, ich habe dann so wie so meine bisherigen Texte damals, das ist jetzt auch schon eine Weile her, da sind viele Texte danach noch entstanden, also es war 2014, also auch 8 Jahre her, dass ich das Essay geschrieben habe.
Ja, ja.
Aber dennoch, klar, es ist nicht, und dann ist mir mal aufgefallen, okay, die Dinge, die viel mit Einordnung und Bewertung arbeiten, die sind, wenn sowas in Texten drin war, gerade in so reportageartigen biografischen Texten, dann fand ich das zu dem Zeitpunkt zumindest immer so, oh, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Und die Texte, die so bei den sachlichen Fakten bleiben, oder zumindest diese Passagen, die gehen noch klar. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch so sehen würde, aber ich habe neulich mal eine Situation gehabt, da habe ich so auch so einen 10 Jahre alten Text vorgelesen.
Ja.
Über einen Besuch auf Mallorca in Sarenal. Und den hätte ich, glaube ich, ganz lange Zeit gedacht, so, boah, der ist jetzt so, der knirscht ganz schön. Und jetzt aber die zeitliche Distanz so groß, das war halt totale Figurensprache. Ohnehin war es natürlich auch ein stilisierter Ich-Erzähler, der dann aber eigentlich ich war, also in gewissem Maß. Aber auch wirklich nur in gewissem Maß, weil es war so eine Geschichte, die hatte ich mündlich total oft erzählt, also diese Erfahrungen halt am Ballermann, an einem Abend, wo man da spontan hinschaut, wenn man auf der Insel ist und dann irgendwie sich da mit dem alten Freund trifft und dachte, oh, wow, das ist wirklich krass hier. Also wirklich dieser Eindruck von, das ist schon eine ziemlich beeindruckende Gewalttätigkeit, die hier auch herrscht, in dieser deutschen Partybubble. Und das und darüber gab es quasi viel zu erzählen, mündlich oft. Und dann hatte ich eine Anfrage, so einen reportageartigen Text zu schreiben. Und dann dachte ich, okay, die Geschichte kann ich mal verschriftlichen. Und dann war es eigentlich auch eine recht mündliche Verschriftlichung. Und das wieder zu hören, dachte ich dann auch gerade in dieser, sozusagen in diesem Falschsein, was der Erzähler dann auch so, wie er dann irgendwie die Sexszenen am Mallorca-Strand, die sich halt jetzt auch dann zuhauf um uns herum ereignet haben, als wir da dann so stoned saßen, war das dann die Einordnung des Sex, was da passiert, würde ich jetzt halt so total anders. Also ich würde es total anders einordnen, da war es so. Und es war aber natürlich, trotzdem war dann der Text gerade deshalb interessant, weil es dann, denkt man, wow, der Erzähler ist auch ziemlich, da ist schon eine gewisse Frauenfeindlichkeit auch spürbar oder so. Und das war dann sozusagen, deshalb fand ich den Text aber jetzt interessant sozusagen. Aber wenn ich dachte, wow, das ist, ich würde es jetzt irgendwie anders interpretieren. Wenn man das sozusagen von der Eitelkeit des, auf welcher Reflexionsebene man gerade ist, so wenn man das dann davon löst und dann einfach so als interessanten Text liest oder als Zeitdokument, war es auch völlig, war es dann auch wieder okay. Und der Diskurs 2014 über postpragmatisches Schreiben, wurde es dann eher so, okay, was altert gut und was altert nicht so gut?
Ja.
Die Hauptthese war, die Dinge, die nicht biografisch sind, sondern die sich so ganz klar Figuren oder Fiktion hingeben, die altern besser, liegt aber auch daran, dass ich an den Texten meistens viel länger und intensiver gearbeitet habe einfach. Und als sowas, was dann biografisch ist. Aber das ist so ähnlich wie halt, okay, 10 Jahre altes Tagebuch lesen oder so.
Ja.
Da kann man sich auch feststellen, wow, man ist jetzt halt jemand anders. Und das ist natürlich dann für einen selbst voll interessant, aber ist die Frage auch, wie sehr das dann für jemand anderen interessant ist. Und da glaube ich dann immer, dass der Dreh eigentlich in die Fiktion dann auch schon für mich zumindest schon einen Mehrwert darstellt, wenn man so ein bisschen allgemeiner nachdenkt. Und nicht jetzt nur über die ganz, ganz, ganz speziell biografischen Issues oder so. Und du hast aber die Frage nach der Glücksperspektive für die
Nähe. Ist Glück eine Frage des Willens? Das sagt zumindest Lagerfeld.
Da würde ich, ja, ich würde sagen schon. Also ich meine, man kann natürlich auch, also das ist jetzt, wenn man jetzt an den Krieg in der Ukraine denkt, die persönliche Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, ist halt doch recht begrenzt. Also ein Freund von mir ist mit so einer Organisation hingefahren und hat Flüchtlinge, POC-Flüchtlinge abgeholt und das ist dann, und dann waren sie sogar in der Ukraine und haben so Babynahrung geliefert, also völlige Power-Abenteuer. Aber es ist dann auch mit viel Glück nur gut gegangen. Es hätte auch eher dazu führen können, dass man Schaden anrichtet. Also sie hatten das Glück, dass sie dann einen ukrainisch sprechenden Arzt auf dem Beifahrersitz hatten, sonst hätten sie diese Station niemals erreicht, wo sie dann die Babynahrung hingeliefert haben. Also so eine und dann ist das okay, das war dann nur, hat dann so konkret was getan, um einigen Leuten zu helfen. Und fühlte sich danach auch super und so, meinte aber dann, hat dann aber auch reflektiert, okay, auf eine Art war das aber auch die ganze Zeit wie so ein Drogenrausch, weil das war so viel Adrenalin durchgängig, dass man halt immer wieder an Militärposten vorbeifährt, wo Leute halt mit Maschinengewehren in der Hand dann mit einem sprechen und dann durchwinken. Und man hat dann so diesen Rush und das war dann auch so richtig. Jetzt ist ja auch nicht keine lupenreine, rein moralische Tat, sozusagen. Es ist ja dann auch man will jetzt halt Moment des Zeitgeists und der Geschichte sein und das irgendwie mitnehmen. Und jetzt kann man natürlich fürs bessere Gefühl Dinge tun, wie spenden und Geflüchtete aufnehmen und so. Also sozusagen, und das, und wenn es dann damit besser geht, das ist auch natürlich wertvoll, aber es ist natürlich auch niemandem geholfen, wenn man, wie es jetzt, glaube ich, vielen Leuten in den letzten Wochen ging, dass man in einem ganz, ganz schlechten Selbstgefühl zu Hause sitzt und Nachrichten liest. Ja. Also das ist auch, aber es war wirklich, das merkte ich auch im ganzen Umfeld, so eine Entwicklung, die, ich war auch die erste Woche ein, zwei Wochen nach Kriegsbeginn noch wie so, dachte ich, hey, nee, ich sehe es jetzt nicht ein, an diesem Drehbuch gerade zu arbeiten, in dem es um pointierte Dialoge zwischen zwei verwöhnten 30-somethings im Jahr 2018 geht. Ich habe jetzt eigentlich darauf keine Lust. So. Und ich fühle es gerade nicht. Und so ging es, glaube ich, so ging es wahrscheinlich Leuten in fast allen Berufen, die jetzt nicht am Roten Kreuz waren oder halt wirklich konkret was auf die Krise bezogene, auf den Krieg bezogene Maßnahmen getroffen haben. Und das ist dann. Aber dann, na gut, dann die Tage werden länger, es wird sonnig und es gibt auch andere Dinge, sind ja gerade positiv, dass so zumindest so der Schrecken von Omikron und Corona so bis, also sich zumindest etwas relativiert und Leute genesen und es ist zumindest diese, da kommt dann wieder, man kann Leute wieder irgendwie etwas bedenkenloser treffen und so weiter. Es ist ja dann auch, gibt ja auch Dinge, die positiv sind, so. Aber das persönliche, das individuelle Glücksgefühl, wie man dann, wie man selbst klarkommt, bin ich dann schon bei Karl Lagerfeld, glaube ich, in dem Sinne, das ist dann auch eine Frage, wie man sein Mindset einstellt. Also man kann sich ja dann, kann sich beruhigen, indem man tut, was man tut, also was man tun kann, so, wenn einem das moralisch völlig wichtig ist. Bei mir hat sich dann auch so teilweise so relativiert, weil ich dachte, wow, okay, es wird wirklich super viel gespendet und es gibt auch, und die Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten ist mega hoch und so. Und dann, dass du der Gedanke guckst, okay, es läuft irgendwie auch schon so ganz gut. Und das hat sich dann, Und dann hatte ich dann auch irgendwie in den letzten Wochen auch sehr gute Momente. Also jetzt diese Woche hatte ich eigentlich eine sehr gute Woche. Und ich glaube, das ist so, und dann kann man so gemeinsam feststellen, ja, wow, es ist jetzt halt Krieg um die Ecke, aber man hat trotzdem einen guten Alltag. Es ist so.
Ja, die Realität schichtet sich so seltsam irgendwie, ne? Mm, ja. Okay, wir machen einen Cut und ich habe ja noch Quizfragen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja. Diese letzte will ich jetzt auf jeden Fall mal hier noch auf den Weg bringen. Quiz. Und zwar, die ist auch besonders schön, ist das nächste Zitat von Reinhard Götz, Abfall für alle, oder von Jakob Nolte und seinem Essay Sanft wie die untere Haut am Schwanz aus der Bellatrist. Es geht so. Schreiben heißt Gesetze brechen. Die Gesetze der Rechtschreibung, der Buchbindung und der Physik, sowie welche des Urheberrechts. Von den Dingen berichten, von denen die Wirklichkeit oder die erste Abteilung der Wahrnehmung, die Wörter, ausgegangen waren, dass es unmöglich sei, darüber zu berichten.
Das ist auch eine gute Setzung, weil das natürlich, ich habe Apfel für alle nie gelesen, muss ich zugeben. Den Essay von Jakob Nolte, den hast du vor vielen Jahren gelesen, weil wir waren in der gleichen Ausgabe, da war, glaube ich, auch mein Post-Pragmatic Joy.
Genau.
Mhm. Es würde inhaltlich Sinn machen, dass es von Jakob ist, aber ich glaube, dass es Götz ist von der Stilistik her.
Es ist tatsächlich Jakob Nolte.
I see.
Es ist doch herrlich. Also wirklich, also ich finde, es ist auch ein ganz großartiger Essay, wie ich finde. Und ich schätze ihn als Romanautor auch unglaublich. Hat auch schreckliche Gewalten, habe ich unglaublich gern gelesen, der Roman von ihm, ja, ne? Also der mit diesem Horror-Genre irgendwie spielt, aber gleichzeitig irgendwie auch total interessant gebaut ist. Wollte ich sozusagen so gerne noch hin, dass du und Jakob Nolte, ich glaube, ihr seid befreundet, aber ihr arbeitet tatsächlich auch zusammen, weil man kann es ja fast sagen, dass du Verleger bist bei diesem, wie nennt man es, also Tegel Media?
Tegelmedia.net.
Genau.
Ich glaube, Jakob und ich sind ja sowas wie so Kleinstverleger. Also wir verlegen da Texte, die sich möglichst in weniger als 10 Minuten auf dem Handy lesen lassen, in dem etwas anachronistischen, aber dennoch irgendwie für Schreibende doch aufgeladenen PDF-Format. Das PDF-Format hat immer diese Bedeutung, hat immer diese Aufladung. Ich habe das jetzt auch gerade wieder mit der ersten Fassung von dem Drehbuch gehabt, dass man dann so die Final Draft-Datei als PDF exportiert und dann dieses PDF ist dann das, was man Leuten zum Lesen rausschickt. So ähnlich ist es ja auch mit Buchfahren und das PDF ist quasi so die nah am Print. Und Tegel Media ist eigentlich dann als so gestartet worden 2017 als Label, bei dem wir Texte veröffentlichen wollten, die eigentlich nirgendwo sonst veröffentlichbar sind. Also es schreckten immer so vor der klassischen so Short Story zurück, haben aber auch gleichzeitig keine jetzt newsbezogenen Essays, also kein klassischer Journalismus und irgendwie Texte, die genauso dazwischen hängen.
Okay, und worauf ich so, sozusagen ne, auch mit der Frage oder mit diesem Quote von Jakob Nolte auch dich fragen wollte, ist sozusagen auch die Medialität des, was du tust. Also aus diesem Essay von Post-Pragmatic Joy, da gibt es auch diesen Einsatz, seit 2 Jahren arbeite ich mit den 4 immer gleichen Textsorten, E-Mails, Fiction, SMS und Memoiren. Und das finde ich interessant, ne? Also wo du an unterschiedlicher Stelle wie arbeitest, schreibst, aber vielleicht auch Inspiration herholst, weil ich glaube, du auch sozusagen liebäugelst oder vielleicht ja auch die Inspiration oder diese genaue Beobachtung, was ich vorhin so sagte, in diesem Zwischenmenschlichen, vielleicht auch aus Chatverläufen mit Freunden, mit Freundinnen ziehst, Fragezeichen. Also ziehst du aus dieser Schriftsprache, aus diesen Wörtern für dich etwas raus, wenn es vielleicht nicht immer zwingend die dicken Romane sind?
Also ich glaube, ein Ursprungsimpuls, um Tegel Media zu gründen oder dieses Projekt zu starten, war, dass man dachte, eigentlich ist das die, das war damals noch, ich habe sehr lange kein Smartphone gehabt und es war dann wirklich noch so die Aufladung von dieser 240 Zeichen SMS, dass man da so, die ist ja dann auch die Einschränkung, Und ich glaube, und das, aber das trifft auch genauso auf die persönliche E-Mail zu oder so. Ich habe jetzt auch neulich wieder gedacht, dass es so die Schreibpraxis, dass man weiß, mit wem man welche Jokes machen kann. Dass man halt eben genau ist jetzt irgendwie so eine alte Bekanntschaft oder so, und dann hat man diese ganz natürliche Ansprache, die ja dann eigentlich auch so eine Art Erzählhaltung, also eine Erzählerhaltung ist, die man halt sozusagen, es ist jetzt nicht irgendwie für abstraktes Publikum, ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, sondern es ist jetzt einfach diese eine Person. Und da kann man dann, und dann hat man plötzlich so einen, und da ist der Sprech dann so ganz klar unter Umständen. Und das hat so das persönliche Erzählen unter Freunden, die Sehnsucht danach, das verallgemeinerbar zu machen. Ja, ich glaube, das war es jetzt genau meinem persönlichen oder meine Arbeit als Prosa-Autor oder so, was das jetzt maßgeblich beeinflusst, ist, glaube ich, auch immer die Kombination aus all dem. Also sozusagen, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie wenige Dinge, die sie nicht beeinflussen, sagen wir so. Also sei es jetzt Lektüren auf allen Ebenen und Musik, Filme, Freundschaften, Familienkonflikte, was auch immer. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, nichts, was... Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eine Aussage, die trifft wahrscheinlich fast auf jeden, der schreibt so.
Dich sozusagen vielleicht mit dem allerletzten Quiz, mit der allerletzten Quizfrage, wenn du magst, weil wir schon so lange quatschen. Und zwar könntest du zum Abschluss noch herausfinden, ob das nächste Zitat entweder von Michel Houellebecq ist, die Möglichkeit einer Insel, übersetzt von Uli Wittmann, oder aber, auch er führt uns in was Utopisches, Christian Kracht, ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Aha. Das Zitat geht so. Ich badete lange im Sonnenschein, wie auch im Sternlicht, und spürte nur ein verschwommenes, nahrhaftes Gefühl. Das Glück war kein möglicher Horizont. Da ist es wieder, das Glück, nebenbei. Das Glück war kein möglicher Horizont. Die Welt hatte Verrat begangen. Mein Körper gehörte mir für eine kleine Weile. Nie würde ich das festgesetzte Ziel erreichen. Die Zukunft war leer. Sie war das Gebirge. Meine Träume waren von affektiven Präsenzen bevölkert. Ich war nicht mehr. Das Leben war real.
Ich war die ganze Zeit sicher, dass es Michael Houellebecq ist. Die affektiven Präsenzen würden irgendwie zu diesem Ernst Jünger-artigen Sound passen. Aber ich glaube, ich bin bei Michael Houellebecq.
Richtig, sehr gut, perfekt, genau, also mit der letzte Satz von Die Möglichkeit einer Insel, die einen auch so ein bisschen traurig in die Zukunft entlässt, aber wir wollen gar nicht traurig nach vorne schauen, weil von dir, wann genau, das wäre meine allerletzte Frage an dich, und irgendwie ein bisschen optimistisch und hoffnungsvoll nach vorne geschaut, dein Roman Allegro Pastel verfilmt wird gerade, und wann der denn vielleicht in die Kinos kommt.
Ja, das ist das ist noch
steht in den lange,
steht,
lange.
Steht in dem Sinne in den Sternen, dass es die Ambition gibt, das im Jahr 2023 zu drehen. Aber dafür muss noch einiges passieren. Wow. Es gibt jetzt so wie eine erste Fassung Drehbuch, und es wird so wahrscheinlich auch noch weitere Fassungen geben, und das ist tatsächlich noch eine Weile hin. Also tatsächlich kann man jetzt es wird ganz still um mich die nächsten eineinhalb Jahre,
Aber das heißt, du bist intensiv in diesen Prozess auch involviert, also ne, ich glaube, am Drehbuch hast du jetzt selber mitgeschrieben, was ich auch total spannend finde, weil ne, man ja irgendwie auch da wiederum das Medium, ne, also eine veränderte mediale Lage irgendwie mit eindenken muss in dem, was man da schreibt, und du bist weiterhin dann auch involviert in diesen Dreh.
Sehr wahrscheinlich, ja. Also das sieht so danach aus. Und das, und klar, der Switch ins Drehbuch war jetzt so, ist dann auch, ich hab schon ein, zwei Mal Drehbuch geschrieben, aber jetzt in diesem Umfang, den ganzen Kinofilm, ist es jetzt so wie auch wieder eine neue Herausforderung, weil doch die tatsächlich dann, ich bin auch, also macht schon Spaß, halt sowieso das ist so ein also um die Ecke, also man ein Drehbuch hatte so einen Eindruck von, es ist irgendwie immer ein Werbetext, also man muss damit immer jemanden begeistern, also das ist sozusagen und es ist nicht eben das Einklinken in ein Bewusstsein, wie so ein Prosatext ist, insofern ist es schon was, und es müssen immer viele Leute verstehen und dann mitmachen. Also es ist ja dann,
ja.
Und so, ich bin jetzt gespannt, wie so die Reaktionen auf das Drehbuch sein werden, auch von Fördergremien und so weiter. Genau, und das ist, und da ist noch viel, ja, das wird mich noch eine Weile beschäftigen, aber es ist auch echt.
Lange Wegstrecke to go.
Kommt drauf an, ja. Auf eine Art ist schon viel geschafft. Also jetzt, es gibt jetzt eine Fassung. Ich bin auch nicht unzufrieden, aber da ist auch noch viel zu holen, viel rauszuholen, I guess. Und sonst habe ich jetzt voll Vorfreude. Jetzt liegt das Drehbuch erstmal, wird eine Weile liegen. Ich mache ein bisschen Abstand und dann freue ich mich auch wieder in den anderen Kosmos einzusteigen. Und so gesehen ist jetzt eigentlich generell, ich glaube, das vorhin hätte ich vielleicht auf die Optimismusfrage stellen sollen, weil eigentlich hatte ich so, ich war eigentlich sowieso sehr optimistisch ins Jahr 2022 gestartet. Auch so mit der Grundaussage, es ist sicherlich das bisher beste Jahr der 20er.
Mhm.
Und dann kam es plötzlich anders, so im Februar. Aber jetzt persönlich, was meine eigene Arbeit angeht, hatte ich jetzt nichts viel zum Negativen verändert. Ich habe irgendwie gerade dieses Jahr eine angenehme Struktur, weil ich sehr vieles einfach abgesagt habe und sage, ich konzentriere mich auf einfach wenige größere Projekte und das ist jetzt dieses Drehbuch plus dann demnächst ein anderer Text noch. Also das ist so, und das ist eigentlich eine sehr schöne Aussicht, also die mir total Spaß macht.
Sehr schön. Na, dann sind ja lauter gute Dinge des Weges und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in all diesem Struggle auch hier Rede und Antwort zu stehen und dich den Quizfragen zu stellen. Also vielen lieben Dank.
Zweimal knapp vorbei, aber gut.
Genau.
Umso besser.
Umso besser, aber gut argumentiert. Sie waren auch, glaube ich, ich war diesmal auch ganz schön knifflig, glaube ich, muss ich zugeben.
Ja, tatsächlich.
Aber du hast so tolle Sachen vorgegeben, weißt du, und da konnte man aus dem Tollsten schöpfen.
Danke dir.
Also.
Flausen.